Manchmal, wenn ich traurig bin, tröste ich mich damit, dass andere Menschen auch traurig sind. Insbesondere, wenn es um Spieleumsetzungen unserer Lieblings-TV-Serien geht. Ich meine, zu Babylon 5, der anerkanntermaßen besten Science-Fiction-Serie, die jemals gedreht wurde, gab es nie ein gutes Spiel. Dabei war sogar mal eines geplant. Mehr noch, es war fast fertig, aber wenige Monate vor Release wurde Babylon 5 Into the Fire sang- und klanglos eingestampft, weil der Publisher Sierra damals von einem Eigentümer zum nächsten weitergereicht wurde und dabei irgendwie den Glauben an die Marke Babylon 5 verloren hat. Oh, 1999 war das und ja, es schmerzt bis heute. Okay, immerhin gab es Mods wie The Babylon Project für Free Space 2, denn so ist es doch, wenn man kein offizielles Spiel bekommt, dann muss es eben die Modding-Community richten. Und so geht es ja auch noch anderen Leuten, zum Beispiel den Fans von Game of Thrones. Ich meine, das Telltale-Adventure war jetzt nicht gerade eine Sternstunde und das Rollenspiel von Cyanide, okay, das hatte gute Ansätze, aber der große Wurf war es jetzt auch nicht. Warum es auch diesmal die Modding-Community richtet, berichtet jetzt der dreieugige Rabe der GameStar-Redaktion, denn ihm entgeht nichts in der Welt von Westeros. Ich sage Valar Morghulis, Alexander, Erster des Hauses Bernhard, was spielst du so?
Valar Dohaeris, Micha, ich spiele die Game of Thrones Mod für Crusader Kings 3.
Ah, ja, was auch sonst, ne? Ich meine, das ist ja der Mod-Klassiker, wenn es um Game of Thrones geht, ne? Aber allerdings in der Version für Crusader Kings 2, da war das ja damals mit quasi fast schon zum Release, nur 3 Monate nach Release von Crusader Kings 2 kam schon diese Game of Thrones Mod raus, weil auch zusammen kam, was zusammen gehörte. Also Crusader Kings 2 war ja schon immer der Game of Thrones Simulator, mehr oder weniger. Jetzt gibt es diese Mod aber auch für Crusader Kings 3. Was ist denn da neu und anders und besser?
Kurz gefasst würde ich sagen, alles, überall ein bisschen. Also es hat ja natürlich auch eine ganze Weile länger gedauert diesmal. Also Crusader Kings 3 kam, wann war es? 2020, also wenn ich mich nicht irre?
Oder? Ja, neulich halt.
Auf jeden Fall.
Ja, ich dachte so irgendwas.
Neulich. Also, ja, und da wurde ja, als das Spiel rauskam, wurde direkt angekündigt, ja okay, auch hier gibt's wieder diesen Mod. Die hat sich jetzt aber ganz schön lange gezogen und ganz raus ist sie ja trotzdem immer noch nicht. Sie ist jetzt in der Beta gestartet, also da kommt ja noch viel mehr auf uns zu, als gerade draußen ist. Aber das, was gerade schon draußen ist, ist eine Menge. Es ist so viel hinzugefügt worden, was an kleinen Details angeht. Ne? Wenn man über die Karte geht, dann sieht man die einzelnen Städte, so wie sie auch in den Büchern beschrieben wurden und alle Figuren wurden neu modelliert und es ist ja einfach ein neues Spiel wie Crusader Kings 3, ein neues Spiel für Crusader Kings 2 ist.
Ja. Bist du tief drin eigentlich in dieser Game of Thrones Lore? Also und sind da auch viele Dinge, die sie daraus übernommen haben, dann im Spiel wiederzuerkennen?
Ich bin schon relativ tief drin, würde ich sagen. Also ich will jetzt nicht irgendwie sagen, ich kenne alles und jeden in Game of Thrones, aber wenn es ein fiktionales Universum gibt, in dem ich mich auskenne, dann ist es wahrscheinlich Game of Thrones. Mhm. Ich habe die Bücher gelesen, ich habe die Serien mehrmals geguckt, ich habe mir etliche Fanfictions und Theorienvideos angeguckt und so weiter und so fort. Und das haben die Modder definitiv auch. Also da steckt richtig, richtig viel auch kleines Zeug drin, dass man halt, wenn man sich nicht gut auskennt, denkt man, ah ja, okay, das ist einfach irgendeine Person, die in der Serie zum Beispiel halt nie vorgekommen ist. Mhm. Aber Buchleser und sowas werden auf ganz vieles stoßen, was sie halt auch einfach kennen schon, ja. Mhm.
In welcher Form denn? Also gibt es da logischerweise halt Events, die kennt man ja aus Crusader Kings 3. Haben sie da auch eigene dann eingebaut oder sogar so kleine Storylines dann für bestimmte Figuren oder Fraktionen oder was da alles drin steckt?
Das kommt darauf an, welche Einstellungen man hat. Also es gibt momentan nur eine Zeitlinie, die beginnt ungefähr bei Robert's Rebellion, beziehungsweise es gibt mehrere Zeitlinien, aber die spielen alle, also entweder kurz vor oder kurz nach Robert's Rebellion, also was sind das, 20 Jahre vor Game of Thrones ungefähr. Und da kommt es darauf an, ob man die Einstellung hat, dass es historisch gespielt wird oder semi-historisch oder völlig frei. Also das kann man einstellen. Wenn man sagt, ich möchte historisch spielen, dann passieren gewisse Ereignisse wahrscheinlicher. Also dann ist es relativ wahrscheinlich, dass Lyanna Stark, die Schwester von Eddard, bei der Robert-Rebellion stirbt am Ende und dass Robert den Thron erobert und solche Sachen, die passieren dann einfach wahrscheinlicher. Wenn man semi-historisch macht, dann passieren halt auch andere Sachen mal. Und wenn man halt komplett frei macht, dann passiert völlig wirres Zeug. Also auf coole Art und Weise, wo man sich denkt, also das wäre ja völlig undenkbar eigentlich in der Welt. Mhm. Aber dadurch entstehen auch total lustige, coole Sachen. Also ja,
ja.
Es kommt einfach drauf an.
Ich meine, Alex, erzähl uns Geschichten. Wenn Crusader Kings 3 eines ist, dann ein Geschichtengenerator. Welche Schrecklichkeiten hast du in diesem Spiel schon nicht nur erlebt, sondern selbst angestellt?
Ich habe mir eine ganze Liste gemacht an Dingen, die ich machen möchte, irgendwann, früher oder später. Ich bin natürlich noch lange nicht mit dieser Liste durch, aber als erstes habe ich das Haus Dane gespielt. Das ist schon das Erste, wenn man die Bücher nicht gelesen hat, dann hat man nur Hörensagen von dem Haus mitbekommen. Das war ursprünglich, also der bekannteste Dane ist Sir Arthur Dane. Das ist ein Ritter aus der Königsgarde zu der Zeit gewesen, der beste Ritter, den es jemals gab. Jaime Lannisters Vorbild und der ist von Eddard in der Schlacht gestorben, beziehungsweise im Kampf. Und dessen Haus spiele ich, weil das ist in den Büchern noch viel sagenumwobener. Die haben ein besonderes Schwert, was aus einem Meteor geschnitzt wurde. Und die Leute, die dieses Schwert führen dürfen, und es dürfen nur die Auserwählten aus dem Haus auch, das ist dann das Schwert des Morgens. Und da habe ich jedenfalls dieses Haus gewählt. Und mit denen erobere ich jetzt gerade Dorne, mache die Martells fertig und erobere hier. Dann habe ich mich aber noch weiter mir überlegt, was ich denn noch machen könnte und habe erstmal was völlig Abstruses gemacht. Habe mir gedacht, okay, ich suche mir jetzt was Schwereres aus. Habe Eddard Stark gespielt, habe Catelyn Stark heimlich umgebracht, weil Eddard der Ehrenwerte natürlich sowas machen würde. Und als ich das dann gemacht habe, habe ich eine Affäre mit Cersei Lannister angefangen.
Klar.
Das war auch ein hartes Stück Arbeit und Überredungskunst, weil Cersei überhaupt gar keinen Bock natürlich auf den Ehrenwerten Eddard hatte. Aber mit dem habe ich dann, also mit ihr habe ich dann gemeinsam einen Bastard gezeugt und so versucht dann noch an die Westlande heranzukommen. Weiter bin ich noch nicht. Ich bin gerade noch dran hier per Inzucht mich hier voranzuarbeiten, aber oder nicht unbedingt Inzucht in dem Fall, aber eben mit Bastardsöhnen mich in die Reiche zu verteilen. Mhm. Aber ja, ansonsten habe ich noch 10.000 andere Sachen. Ich habe mir aufgeschrieben, ich möchte der König jenseits der Mauer werden und als Wildlingsvolk die Mauer erstürmen. Und ich habe mir aufgeschrieben, dass ich, was habe ich noch aufgeschrieben? Ich möchte Harrenhal wieder aufbauen, die zerstörte Burg, falls man die noch kennt auch, die von den Drachen damals zerstört wurde und angeblich verflucht ist. Und das auch im Spiel übrigens einen Fluch hat, dass wenn man das Haus oder den Ort hat, dann passieren blöde Dinge immer wieder. Solche Sachen. Eins der schwersten Sachen wahrscheinlich ist, dass ich Walder Frey spielen möchte, den uralten Typ mit den zwei Türmen, der die Starks betrogen hat. Mhm. Der ist im Spiel zu Beginn schon über 80 und ich möchte, während er noch lebt, die Flusslande erobern und Herr von den Flusslanden werden. Solche Sachen. Ganz viel habe ich mir vorgenommen. Aber ja. Mal schauen, ob ich das alles noch schaffe. Es gibt ja noch ein paar andere Spiele, die ich noch spielen will.
Naja, aber es ist doch mal eine Bucketlist auf jeden Fall für die nächsten Jahre. Das wird ja jetzt auch, du hast es schon gesagt, erstmal in der Beta wurde es veröffentlicht und wird jetzt natürlich auch noch weiterentwickelt. Das heißt, du hast noch ein paar Jahre vor dir, die das auch noch weiterlebt, wenn man sich jetzt anguckt, wie lange auch die ursprüngliche Game of Thrones Mod für Crusader Kings 2 gelebt hat. Und ich liebe solche Geschichten, weil das ist ja auch das Schöne an Crusader Kings 3, dass du, ne, du hast gerade schon Inzucht gesagt. Ja, im echten Leben würde man sagen, natürlich kein schönes Thema. Aber in Crusader Kings 3 ist nun mal der beste Stammbaum ein kreisförmiger. Oder du verheiratest deine eigene Schwester mit deinem Bruder oder sowas, um dann irgendwie deine Dynastie voranzubringen. Insgesamt auch diese Dynastiemechanik, die ja neu ist in Crusader Kings 3, dass du auch deiner eigenen Familie, je mächtiger sie wird und je mehr einflussreiche Posten sie in der Welt hält, ne, Herzöge, Grafen, Barone und was weiß ich was, je mehr du davon in der Welt verteilst, durch, ich sag mal, geschicktes Verheiraten und oder Fortpflanzen, desto mächtiger werden auch die Vorteile, die du dann deiner Familie freischalten kannst. Die Mechanik haben sie wahrscheinlich auch mit übernommen, oder?
Ja, so auf jeden Fall. Es spielt sich auch insgesamt sehr ähnlich zum normalen Crusader Kings. Ich erhoffe mir, dass da noch ein bisschen mehr Abwechslung noch reinkommt, wenn jetzt in den nächsten Updates dann auch Drachen und die Weißen Wanderer noch dazukommen sollen. Ja. Mhm. Wenn dann einfach ein bisschen Fantasy-Elemente noch mit drin sind, aber sonst spielt sich's halt relativ ähnlich. Es gibt so ein paar Sachen, die natürlich noch ein bisschen verändert wurden. So der religiöse Ansatz. Also es gibt natürlich auch wieder verschiedene Religionen, die nordischen Götter und oder die Nordgötter und die Sieben und Rolor und solche Sachen. Und da kann man dann auch auswählen, wenn man zum Beispiel zu den Sieben betet, welchem Gott man quasi besondere Aufmerksamkeit widmen möchte. Mhm. Und dadurch bekommt man auch wieder Perks. Also solche Sachen sind schon auch besonders, aber es spielt sich trotzdem relativ ähnlich wie Crusader Kings 3 einfach.
Okay. Ja, aber das ist ja eher ein zumindest was diese ganzen Mechanismen angeht, ein totales Gütesiegel.
Ist absolut nichts Negatives, nein.
Ist der Religionseditor drin? Kann ich eine eigene Religion gründen mit rituellem Kannibalismus und mir zum Ziel setzen, die Lannisters zu essen?
Oh, das ist eine gute Frage.
Schreib sie auf deine Bucketlist.
Ich schreib's mir auf die Bucketlist, ja.
Die Lannisters.
Ich könnte es mir gut vorstellen, aber also man kann auf jeden Fall Kannibalismus betreiben, deswegen geht das bestimmt auch. Man kann auch die Religion anpassen, wenn ich mich nicht irre. Also müsste das bestimmt auch gehen. Ich weiß nicht, ob man eine ganz eigene Religion gründen kann. Halt.
Ja, okay. Aber es wäre ja auch kein Crusader Kings ohne Kannibalismus und ohne dass irgendwann das Pferd zum Schatzmeister wird oder sowas. Was brauche ich denn, um das spielen zu können jetzt, diese Mod? Brauche ich die DLCs für Crusader Kings 3 oder geht's auch so?
Eigentlich braucht man nur das Hauptspiel. Mhm. Ich habe auch nur das Hauptspiel. Ich spiele über den Game Pass und da funktioniert es genauso gut. Mhm. Wenn man aber den Royal Court DLC hat, dann hat man noch ein bisschen ein kleines Extra quasi, weil mit dem DLC kam ja das auch hinzu, dass man dann im Thronsaal quasi sitzt und sich mit den einzelnen Leuten unterhalten kann. Und das ist dann in der Mod auch so. Das heißt, wenn du Herr der Sieben Königslande bist, dann hockst du da bei deinem eisernen Thron und kannst drauf gucken und da deinen kleinen Rat dann unterhalten.
Ah, oh, das ist aber cool, weil das ist eigentlich ein Feature, was ich in Crusader Kings 3 immer relativ langweilig fand. Auch die Events dann in diesem Thronsaal wiederholen sich ja relativ schnell, wenn dann irgendwie, ja, dein Vasall aus Regensburg, der Bürgermeister von Regensburg ist schon wieder da und fragt nach, ob ihr nicht in der Stadt irgendwie eine Mühle bauen wollt, oder wie auch immer, ne? Also eigentlich relativ belanglose Sachen, die aber in diesen Ratssitzungen im Thronsaal immer mal wieder passieren. Aber ich glaube, es ist schon ein atmosphärischer Bonus, wenn es halt der eiserne Thron ist, der da steht. Und es sind halt nicht irgendwelche gesichtslosen oder zufallsgenerierten Figuren, die da reinmarschieren, sondern halt Eddard Stark, Cersei Lannister und sowas.
Absolut. Ja. Es gibt insgesamt diesen Boost, dass du nicht wie in Crusader Kings 3 einfach mit irgendwelchen Leuten, völlig egal, ob das jetzt, keine Ahnung, die Susanne ist oder der Peter, völlig egal, ob wen man heiratet, man geht nur nach den Stats einfach. Ne? Mhm. Und bei Game of Thrones ist es was anderes. Da sucht man dann nach potenziellen Partnern und dann sieht man da Melisandre und denkt sich, ha, das wäre ja interessant, wenn ich Melisandre heiraten würde. Und da ist mir dann egal, ob die jetzt irgendwie gut in Diplomatie ist oder nicht, sondern einfach, da geht's dann noch mehr um die Geschichte. So, haha, ich habe Melisandre geheiratet, das wäre ja lustig.
Ah ja, jetzt bin ich natürlich knietief drin in dieser Game of Thrones Lore, wie man glasklar sehen kann an dieser Stelle. Aber erklär doch mal für alle anderen, die zuschauen, wer Melisandre ist.
Die Melisandre, das ist die rote Frau, das ist Hexe in Anführungszeichen, eine, die auf jeden Fall irgendwelche Zauberkräfte verfügt. Das ist immer sehr, sehr vage gehalten. Sie dient auf jeden Fall dem roten Gott. Das ist eine Gottheit, die eigentlich aus Essos, einem anderen Kontinent, kommt. Und die ist in Game of Thrones dem Bruder von Robert Baratheon, Stannis Baratheon, unterstellt, sage ich jetzt mal, und dient ihm und glaubt, dass er der Auserwählte ist, der die Welt retten wird. Und genau, und die könnte man auch heiraten. Und ich freue mich auch, weil ich es jetzt gerade erwähnt habe mit Essos, die ist, also der ganze Kontinent, der ist noch nicht in der Mod noch nicht enthalten, aber das kommt noch, das kommt auch noch. Also es kommt wirklich noch viel auf einen zu. Und Essos ist ja nochmal gefühlt doppelt so groß wie Westeros. Also.
Ja, und definitiv. Ich meine, ich glaube, in der Crusader Kings 2 Mod war es ja schon mit drin. Und allein da die ganze Dynamik mit den Stadtstaaten und die Targaryens, die ja dahin flüchten. Und ein paar Sachen weiß ich dann doch. Ne? Die habe ich mir extra angelesen hier, um gebildet wirken zu können, was Game of Thrones angeht. Ja klar, ey, was man da noch an Tiefe einbauen kann, was man da noch an Events zusätzlich einbauen kann. Da muss man an dieser Stelle mal wieder das Lament loswerden. Warum nicht auch als offizielles Strategiespiel? Aber auf der anderen Seite kannst du auch sagen, ja, braucht's ja nicht, weil wir haben ja das. Ne? Wir haben ja ein tolles, engagiertes Modding-Team, was es genau das Strategiespiel macht, was man aus Game of Thrones machen müsste.
Das ist korrekt. Das denke ich mir auch immer wieder so. Ja, Mensch, es wäre doch so leicht aus Game of Thrones. Also da könnte man ja alle möglichen Genres sich rausnehmen. Man könnte ein Survival-Spiel machen, das im nördlich der Mauer spielt und man muss gegen Wildlinge und Kannibalen und weiße Wanderinnen und Eisspinnen kämpfen und so. Da könnte man was draus machen. Ein Strategiespiel sowieso natürlich. Ein Abenteuer als Ritter, irgendwie als Heckenritter durch die Lande ziehen. Es gäbe so viele Möglichkeiten und es wird aktuell jedenfalls noch viel zu wenig da irgendwie gemacht.
Ja. Vielleicht eine letzte, noch eher kritische Frage gegenüber Crusader Kings 3. Die Geschichten, die es erzeugt, sind natürlich fantastisch. Was aber nie so eine großartige Tiefe hatte bis jetzt und wo sie ja auch bei den Erweiterungen nicht den Fokus drauf legen, ist ja das eigentliche Gameplay, wie du dein kleines Reich da verwaltest. Ne, es gibt halt eine Handvoll Gebäude, die man bauen kann, aber kein komplexeres Wirtschaftssystem. Es gibt irgendwie nichts, was da bei der Verwaltung am Ende, auch wenn es groß wird, ne, wenn du sagst, hey, ich habe hier den eisernen Thron vereint, alle sind meine Vasallen, dann ist es abgesehen von den Geschichten, die entstehen, ja, dann schenkt dir jemand eine Katze, aber du bist allergisch gegen Katzen und dann wirst du krank und was auch immer. Ja, also das ist natürlich toll. Aber die Spieltiefe ist jetzt nicht unbedingt da. Das wird bei der Mod wahrscheinlich auch nicht anders sein, oder? Die werden da jetzt nicht groß Gameplay reinkübeln.
Absolut. Es ist, wenn man erstmal den eisernen Thron hat, dann ist es auch relativ einfach, den zu halten. Da wurde gerade auch schon mit Updates gesorgt, dass das ein bisschen schwieriger werden soll. Aber es ist relativ einfach. Es ist einmal, wenn man groß ist, dann funktioniert es schon relativ gut. Da ist mehr der Weg das Ziel. Und wenn man dann erstmal da ist, dann denkt man sich ja, okay, und jetzt nehme ich eine meiner 10.000 anderen Szenarien, die ich mir ausgedacht habe.
Ja, das darf ja nicht sein, ne? Also das, du kannst dich ja nicht auf dem eisernen Thron halten. Das ist ja das Grundprinzip von Game of Thrones, dass immer irgendwo irgendeine Erbse aus der Provinz kommt und sagt, aber ich habe einen besseren Anspruch als du. Ich bin eigentlich der Sohn der Liebhaberin des Königs von vor 17 Jahren und jetzt bin ich da, um meinen Anspruch geltend zu machen. Das ist ja das allererste, was passieren muss, wenn man, nachdem man auch nur auf diesem Thron kurz Probe gesessen hat, so nach der Eroberung. Also Rebellionen sind absolute Pflicht.
Absolut, absolut, ja.
Ja. Aber schon jetzt, ne, wenn ich dir folge, ein empfehlenswertes Spiel, insbesondere für Game of Thrones Fans, aber ja auch absolut. Nicht nur. Ne? Also man kann nicht es auch spielen, nur, wenn man nicht so viel Ahnung hat jetzt von der Lore.
Ja, das funktioniert schon natürlich. Ein Großteil der Freude kommt natürlich davon, dass ich die ganzen Namen kenne und die Orte kenne und mir dann meine Szenarien ausdenke und irgendwelche Fanfictions erstelle, sage ich jetzt mal. Aber das kann man schon auch machen, wenn man nicht so viel Ahnung hat. Das kann man auch machen, wenn man nur die Serien gesehen hat und die Bücher muss man dafür nicht gucken, um damit auch Spaß zu haben. Und wenn man gar keinen Game of Thrones Ahnung hat, dann ist das vielleicht ja auch der kleine Wink mit dem Zaunfall, dass man sagt, oh, das ist ja eigentlich ein cooles Universum, vielleicht sollte ich mir doch mal die Serie angucken, die achte Staffel mal weggelassen.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Und das würde sich auf jeden Fall lohnen. Tolle, tolle Welt.
Ja, ich kann an dieser Stelle noch die ultimative Blasphemie hinterher schieben. Ich kenne nur die achte Staffel von Game of Thrones, weil meine Freundin mir damals gesagt hat, sie will das unbedingt gucken und ich kannte die Serie bis dahin nicht und habe dann gesagt, komm, dann gucke ich wenigstens die letzte Staffel mit. Ja, naja, ja, vorher soll es besser gewesen sein, aber das kann mir keiner beweisen. Naja.
Das ist jetzt ein Ende. Hättest du das vorher gesagt, hätte ich überlegt, ob ich gehen muss.
Ja.
Nein. Aber
jetzt, du wirst jetzt in Crusader Kings 3, A Game of Thrones, wirst du jetzt einen Charakter Graf Michael bauen und in den Kerker werfen, alleine für das, was ich gerade gesagt habe. Oder noch schlimmeres.
Das ist eine gute Idee, ja.
Ja. Ja, ich bring dich auf Ideen. Ich sehe schon. Vielen, vielen Dank, Alex, dass du zu Gast warst und ein bisschen erzählt hast von Crusader Kings 3, A Game of Thrones. Ich will jetzt mein Babylon 5-Spiel als Ausgleich. Das ist nämlich eine Serie, die ich sehr liebe. Und hey, da muss doch auch mal noch was kommen. Es kommt noch ein Animationsfilm zu Babylon 5, vor dem habe ich ein bisschen Angst, muss ich sagen. Denn man kann auch viel kaputt machen an dem Erbe. Und die Babylon 5-Filme waren nie die allerbesten. Aber nichtsdestotrotz, macht ein Spiel dazu, irgendjemand oder eine Mod. Wäre auch okay. Das ist mein Plädoyer für das Ende dieses Was spielst du so? Ich wünsche euch noch eine entspannte rote Hochzeit, eine fröhliche Butterfahrt nach Drachenstein oder einen aufregenden Patrouillengang für die Nachtwache. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.